Frau Magister Rita Luksch ist Künstlerin. Sie ist Schauspielerin für Film und Theater, unter anderem auch am Wiener Burgtheater tätig gewesen. Sie ist Sprecherin und arbeitet auch an der Sprecherakademie, wo sie Leute ausbildet. Sie ist Regisseurin bei Kurzfilmen und Autorin von Theaterstücken. Sie schafft wunderbare Theaterprojekte gemeinsam mit ihrem Mann Georg Luksch, dem Musiker, der auch einen Grammy gewonnen hat, und mit dem Experimentalfilmer Erich Heiduck, der für die Videokulissen sorgt. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Magister Luksch, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Gleich, wenn Sie zu sprechen beginnen, merkt man sofort, dass Sie eine Schauspielerin sind, weil Sie so eine wunderschöne Sprache haben. Und Sie haben ja sogar am Burgtheater auch gespielt und sind aber jetzt eher so konzentriert auf kleinere Projekte, wo Sie mehr oder weniger alles selbst lenken können. Was sind da die Motive gewesen vom großen Theater zum kleinen Theater?
Ja, richtig. Das war für mich auch selbst sehr spannend, diesen Weg zu gehen, weil wenn man Schauspiel studiert, was ich eben in Linz 4 Jahre studiert habe an der Bruckner Universität, dann ist es ja doch so ein Ziel, mal auf die große Bühne, ins große Ensemble, großes Theater, und da war das Burgtheater tatsächlich mein angestrebtes Ziel und das hatte ich dann auch erreicht. Und es war auch sehr schön, da zu spielen in Helena. Die Inszenierung von Luc Bondy war das. Und da habe ich natürlich auch sehr viel profitiert, Erfahrungen gemacht, viel gelernt. Dann habe ich aber gesehen, ich kann mich da doch nicht so künstlerisch verwirklichen, wie ich mir das an sich vorgestellt habe. Weil es war ja doch so mein Traumberuf und ich wollte das unbedingt machen. Und ich dachte, aber ich kann irgendwie noch mehr meine eigenen Ideen einbringen, und dafür habe ich dann sogar auch noch ein zweites Studium gemacht. Das war Theater, Film und Medienwissenschaften, habe ich noch drangehängt so nebenbei und habe mir gedacht, jetzt muss ich aber auch mal was Eigenes machen, und habe dann eben mit den eigenen Produktionen begonnen, einen Verein gegründet, das Ensemble 21 mit Kollegen und Kolleginnen. Dann haben wir da schon verschiedene Stücke gemacht, das hat sich auf Tschechow bezogen, aber auch eine Frauenkomödie. Dann habe ich Arthur Schnitzler bearbeitet, Therese, eine große Romanbearbeitung, die ich auf die Bühne gebracht habe und auch als Hörspiel herausgebracht habe. Da hat dann schon mein jetziger Mann auch, ist da mit dazugekommen, der Georg Luksch, und hat da sehr schöne Musik dazu komponiert. Wir haben dann zu zweit Sissi Grana und Hugo Wiener auf die Bühne gebracht und sogar im Theater Akzent mehrmals gespielt. War wirklich ganz toll, dort auf der großen Bühne wieder dann das eigene Programm zu zeigen. Natürlich gehen wir da in verschiedene Spielorte. Wir sind auch viel im 10. Bezirk. Da gibt es ja so einen neuen Stadtteil, das Sonnenwendviertel. Da haben wir dann auch noch Der kleine Prinz herausgebracht. Und auch Elektra habe ich eine Bearbeitung gemacht, also die griechische Mythologie, die interessiert mich sehr. Dann haben wir schon ein sehr persönliches Programm, Kaleidoskop der Leidenschaft. Und jetzt wieder ein griechisches Thema, die Kassandra. Also das ist, was mich inspiriert, was mich vorantreibt, da eben wirklich aus Geschichten, die es auch schon gab, dann was Neues zu machen, meine eigene Sichtweise da auch einfließen lassen zu können. Und auch die Themen der heutigen Zeit, die mich persönlich sehr beschäftigen und betreffen, das möchte ich einfach auf die Bühne bringen und künstlerisch umsetzen.
Man merkt schon, dass Sie eine sehr kluge Frau sind, und bei Schauspielern ist es so, dass sie im Prinzip ja mehr oder weniger das sehr gut umsetzen müssen, was der Regisseur ihnen vorgibt, nicht? Und dann ist es im Ensemble auch oft nicht so leicht, an die Rollen ranzukommen, die man gerne spielen will. Und wenn man dann fix ist, irgendwie, dann muss man sich dann doch anders richten. Das heißt, sie haben sehr viel Freiheit dadurch auch gewonnen.
Richtig.
Und können also machen, was sie wollen. Und sie sind eben auch als Autorin tätig und schreiben auch selber. Und ich habe mir überlegt, dass sie eigentlich von ihrer Geschichte her von beiden Elternteilen etwas mitgenommen haben, weil ihre Mutter ja zwar also Lehrerin war, aber auch politisch tätig war und ihr Vater war Physiker. Und sie haben ja auch in den Stücken, zitieren sie Einstein, nicht, also da kommt der Vater etwas durch. Und dann zeigen sie in ihren Stücken, also in Cassandra jetzt besonders auch, ihre doch, dass sie sich für den Umweltschutz einsetzen und eben hier auch warnen vor den Dingen. Man hört nicht auf die Cassandra, nicht, aber sie warnt halt und vor den ganzen Umweltproblemen, die auf uns zukommen werden.
Das stimmt, ja. Also das ist richtig, dass ich das sicher auch von meinen Eltern schon auch inspiriert wurde, mich für Dinge einzusetzen, die mir wichtig sind, auch wenn ich sonst einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe. Eben, es gibt überhaupt sonst niemanden, der in meiner Familie so als Künstlerin tätig war oder ist eben. Aber jetzt natürlich mit meinem Mann gemeinsam ist das dann ein sehr schönes, sich da auch wirklich für das einsetzen zu können, was einem wichtig ist. Und mit der Musik, die er dazu komponiert, ist es halt wirklich fein, weil ich mich da quasi so auch in dieses Gefühl, was die Musik vermittelt, dann hineinlegen kann und die Worte das ganz anders vermitteln. Wenn ich jetzt nur einen Vortrag halten würde, dann wäre das ja sehr trocken, wie eben Physik oft ist. Und das wollte ich, glaube ich, auch nicht so. Also so habe ich eben diesen künstlerischen Beruf eingeschlagen, dass ich eben wirklich das verbinden möchte, die Gefühlsebene und das Intellektuelle, weil irgendwie eins alleine mir oft auch zu wenig ist.
Ja, das merkt man ja auch bei den Aufführungen, die sie machen, dass sie wirklich viele Reize senden. Also das heißt, es ist ja nicht nur, also unter Anführungszeichen, nur die Sprache und die Musik ihres Mannes, über die wir dann auch noch sprechen müssen, weil immerhin ist er ja ein Grammy-Gewinner, nicht? Das ist ja wirklich unglaublich, sondern sie arbeiten ja auch mit Experimentalvideos, die sie produzieren lassen. Und dann ist es auch so, dass ich gesehen habe, dass sie auch mit bildnerischer Kunst, also auch mit Bildern und so arbeiten auf der Bühne oder sowas da. Also sie arbeiten mit sehr vielen Reizen, um die Menschen irgendwie zu erreichen.
Ja, wir haben immer einen Experimentalfilm, der im Hintergrund zum Stück dazu läuft. Das heißt, man könnte das Stück natürlich auch ohne Film bringen, aber in der Kombination das Visuelle da auch noch mitzunehmen, ist schon was sehr Feines, weil die Menschen dann sich das ja auch im Kopf zusammensetzen. Also wenn sie verschiedene Sinneseindrücke erhalten, dann können sie wieder so ihr eigenes Bild auch zusammenstellen. Und das finde ich immer das Schönste auch an zeitgenössischer Kunst, wenn man eben noch nicht alles so ganz genau vorgibt, wie es jetzt dann unbedingt auch verstanden werden muss oder gesehen werden soll, sondern eben die verschiedenen Eindrücke wirklich dann vom Publikum noch selbstständig auch wieder ergänzt werden können, sich da eigene Gedanken gemacht werden. Das ist eigentlich mein Ziel, dass die Menschen wirklich, wenn sie rausgehen, dann da noch weiter darüber reflektieren, vielleicht sich darüber unterhalten. Das finde ich am schönsten, wenn ich da wirklich zur Kommunikation beitragen kann. Genau, da hat auch Gergana Popova Bilder gemalt für das Programm Kaleidoskop der Leidenschaft. Die haben wir dann auch ausgestellt. Das war auch ganz toll, dass das dann auch wirklich so wie eine Ausstellung war, wie wenn man jetzt wohin kommt und dann erstmal eben die Bilder anschaut und dann hat man diese Performance und die Musik und auch noch den Film. Im Film waren dann auch wieder Bilder von ihr noch weiter verarbeitet. Auch beim Kleinen Prinzen haben wir übrigens Bilder dabei. Da spielt meine Tochter auch mit, die Amélie Perchet, die ja Bratschistin auch ist und Sängerin und Schauspielerin. Die hat auch Bilder gemalt, die dann auch auf der Bühne vorkommen. Und im Stück malt sie auch Bilder. Das ist ja auch beim Kleinen Prinzen schon Thema auch sogar. Das hat mich da auch so angesprochen eben. Der Saint-Exupéry hat das ja schon so gleich am Beginn des Buches formuliert, dass es eben wirklich so faszinierend ist, die eigene Fantasie auch einzusetzen. Und viele Erwachsene darauf vergessen. Er richtet ja auch diese Botschaft an das Kind im Erwachsenen und beschreibt, wie das quasi für seinen Protagonisten, diesen Flieger, eine Enttäuschung war, dass die Menschen, die Erwachsenen, nicht erkannt haben, dass er da eine Riesenschlange gezeichnet hat, die einen Elefanten verdaut, weil die haben nur einen Hut gesehen, weil er eben diese Schlange so gezeichnet hat und er dachte, man erkennt das, aber man hat das eben nicht erkannt. Und das spricht natürlich das Thema an, dass wir mit der Fantasie einfach in Bereiche gehen können, die wir oft rein vom Intellekt nicht fassen können. Also die Kunst hatte doch Möglichkeiten, auch Dinge auszudrücken, die vielleicht sonst in der Wissenschaft alleine gar nicht so rüberkommen. Und das ist ja auch mein Ansatz, dass ich da mich sehr gerne von der Wissenschaft auch inspirieren lasse, aber es dann eben mit den künstlerischen Mitteln wirklich gerne so, ja, umsetze, dass ich hoffe, dass die Menschen da hineinkippen und die Gefühlsebene ganz stark mitgenommen wird.
Wie machen Sie das jetzt konkret mit der Musik und der Sprache? Wie stimmen Sie sich da mit Ihrem Mann ab? Kommt da zuerst die Musik und dann der Text oder macht er denn die Musik zum Text dazu? Wie arbeiten Sie da?
Es gibt beides. Manchmal haben wir schon Lieder, die schon entstanden sind, und dann überlege ich, welche Handlung da jetzt genau dazu passen würde, wie ich dann die Story drumherum bauen kann. Aber oft ist es auch so, dass ich schon eine Idee habe und schon der Text eigentlich zuerst da ist und er dann dazu etwas komponiert. Also es gibt beide Varianten. Auf jeden Fall ganz wichtig ist uns, dass sich das wirklich sehr verwebt ineinander. Es gibt eigentlich kaum Stellen, wo dann keine Musik ist. Also das ist dann bei uns jetzt wirklich so entstanden, dass es zwar mehr musikalische Teile gibt, also die sind dann wirklich wie Songs, wo gesungen und musiziert wird und das eben wirklich wie bei einem Konzert mehr rüberkommt. Aber die meiste Zeit ist es ja auch so, dass ich eben eine Geschichte erzähle mit den Worten und er dazu Musik macht. Also das sind oft auch so fließende Übergänge. Im Ganzen soll es eben wirklich diesen großen Bogen ergeben.
Da müssen Sie in einer sehr schönen Harmonie ja auch sein, nicht, dass man sagt, dass Sie dann mit Musik und Sprache gut abstimmen können und dass es dann nicht so oft Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man sagt, nein, ich möchte das anders mit der Musik, oder streiten Sie sich da zusammen oder geht das mehr oder weniger fast von selbst?
Na, glücklicherweise geht das sehr gut. Es ist ja sehr lustig, weil wir uns auch über die Arbeit kennengelernt haben, also im Tonstudio. Mhm. Mein Mann ist ja Toningenieur und Komponist und Musiker und hat immer schon ein großes Tonstudio betrieben. Inzwischen machen wir das auch gemeinsam. Unser Studio Lux oder Home Music Studio eben im 16. Bezirk sind wir da, bei der Lugner City gleich. Und da machen wir viele verschiedene Aufnahmen, Musik, auch Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, eben auch ganz unterschiedliche Dinge. Und ja, da habe ich sofort gemerkt, das fließt einfach. Also wie ich zu ihm das erste Mal ins Studio aufnehmen gekommen bin, habe ich mich gleich so wohl gefühlt. Das, ja, ist natürlich etwas Spezielles dann. Und wie wir uns dann auch sonst noch privat besser kennengelernt haben, habe ich wirklich gemerkt, okay, da kann man einiges machen. Das verbindet dann schon ziemlich.
Ja. Und das ist ja so, dass man dann privat und Beruf gar nicht mehr leicht trennen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man beim Abendessen dann noch über Musikideen auch spricht oder so. Oder können Sie das irgendwie dann schon noch trennen? Dass Sie das, oder ist, ja, oder gleitet das so irgendwie über?
Richtig, das gleitet schon oft über. Ist nicht immer einfach, ja, das zu trennen. Ja, also, so richtig dann abzuschalten, ist nicht immer leicht. Ja.
Aber es ist so eine schöne Harmonie mit Ihrer Tochter auch, dass Sie da zusammenarbeiten. Mhm. Wie oft ist es so, dass Leute dann mit ihren Kindern gar nicht mehr so viel Kontakt haben und jammern, dass sie sagen, sie sehen sie gar nicht mehr so oft und sie arbeiten sogar mit ihrer Tochter auch zusammen auf der Bühne.
Ja.
Haben Sie sie da leicht motivieren können, jetzt mal die Bratsche zu lernen, und wie war denn das?
Ja, ursprünglich wollte sie das unbedingt, aber das Üben ist natürlich, ja, ja, wie bei jedem Musikinstrument immer eine Challenge, dass man sich jeden Tag hinstellt und am besten eben stundenlang übt. Also da ist sie auch nicht so der Typ, der dann immer ewig übt. Ja, also sie wollte sehr gerne mit uns ein Stück machen, eine Produktion angehen, und sie ist irrsinnig kreativ, komponiert schon seit sie ein kleines Kind ist auch und war bei den Wiener Sängerknaben in der Volksschule, also da hat sie schon sehr viel musikalischen Background, singt eben sehr schön und hat sehr gut Geige gelernt und auch Bratsche jetzt, also wirklich auch schon sehr viel selbst gemacht und auch als Schauspielerin schon in zwei professionellen Produktionen jetzt auch außerhalb von uns gespielt, am Kosmos-Theater sogar und an Theater Arche, eine sehr schöne Produktion auch gemacht. Und ja, für mich war es natürlich auch ein guter Moment, da mit meiner Tochter jetzt was zu machen, weil ich weiß ja nicht, wo wird sie hingehen, was wird sie dann machen, wer weiß, ob sie dann mit ihrer Mama noch ein Stück machen will. Aber erstmal spielt sie noch gern mit uns auch. Ja.
Und sie malt auch? Also sie
ist, ja, ja, genau, sie malt sehr schön. Sie hat immer gemalt, sie hat schon in ihrem Kinderzimmer die ganzen Möbel bemalt. Also da habe ich mir gedacht, okay, das muss man auch irgendwie einbauen. Ja.
Und können Sie da irgendwelche Tipps geben, wie das gelingt, dass ein Kind so künstlerisch begabt ist? Oder ist das ein Zufall gewesen, dass das gerade bei Ihrer Tochter war? Da haben Sie doch irgendwas gemacht, dass sie dann sich so gut entfalten konnte?
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es muss auf jeden Fall im Kind angelegt sein. Das kann man nicht machen oder herstellen. Aber wenn Eltern bemerken, dass eine künstlerische Ader da ist, wäre es sicher gut, die schon zu fördern. Das fängt da an, wenn einfach Stifte vorhanden sind, Malsachen, wenn die Kinder noch klein sind, dass sie einfach schon was ausprobieren können. Oder natürlich von klein auf irgendwie Musik zu hören erstmal oder dann halt einfache Musikinstrumente ein bisschen zu trommeln oder ja, dann fängt man ja meistens mal ein bisschen mit der Flöte an oder so, ja, dass man einfach schaut, auf was spricht das Kind an. Es ist sehr, sehr wichtig, da wirklich drauf zu achten, was das Kind machen will. Ich glaube, meine Tochter hat irgendwann ein Konzert vom David Garrett gesehen und der spielt ja so irre schnell Geige und das hat sie offenbar so fasziniert. Da war sie, glaube ich, erst 4 oder 5 und dann wollte sie eben unbedingt Geige lernen, was sicher nicht das einfachste Instrument ist. Also Klavier ist, glaube ich, etwas leichter noch. Also da hat sie sich auch immer hingesetzt und schon gespielt und zum Komponieren verwendet sie eher das Klavier.
Aber das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, dass man dann mit den Kindern auch relativ früh offensichtlich in Konzerte gehen soll, dass sie das
sehen. Auf jeden Fall, ja. Also da kann man gar nicht früh genug anfangen. Es gibt jetzt schon so tolle Sachen, schon für die Krabbelkinder gibt es Theateraufführungen und Mitmachkonzerte sogar, wo man eben gemeinsam mit dem Kind teilnehmen kann. Das ist wunderschön, finde ich, wenn man das schon mit den kleinen Kindern machen kann.
Sie machen, also abgesehen davon, dass Sie eine sehr erfolgreiche Mutter sind offensichtlich, machen Sie ja unglaublich viel, weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, betreiben Sie dieses Tonstudio auch und da werden ja auch wahrscheinlich andere Künstler kommen oder so, mit denen Sie dann oder mit denen gearbeitet wird dann auch. Und dann arbeiten Sie immer als Schauspielerin und Autorin auch. Wie schaut der Arbeitsalltag eigentlich aus? Wie haben Sie denn so einen Zeitplan, wie Sie so... Wie funktioniert das?
Ja, den Zeitplan, den brauchen wir schon, genau. Wir haben einen Kalender, wo wir immer alles schön eintragen, sonst würde das Chaos ausbrechen. Also es ist ganz, ganz wichtig, sich da auch gut zu organisieren als Künstlerin. Ja, wir müssen uns auch unsere Zeit dann wirklich schon rechtzeitig einschreiben, eben wie wir zum Beispiel die CD aufgenommen haben, da habe ich dann schon extra 2 Monate früher in den Kalender eingetragen, CD aufnehmen und dann muss man sie ja auch noch schneiden und bearbeiten und alles, dass das dann eben wirklich fertig wird. Das ist schon öfter eine Challenge, dass man dann zum Präsentationstermin, was in dem Fall ja auch gleichzeitig die Premiere war, das wirklich fertig hat. Das ist wichtig, halbwegs realistisch auch zu bleiben mit den Plänen.
Und da müssen Sie sich ja auch so Zeitfenster einplanen, wo Sie schreiben auch. Ja. Wie machen Sie das?
Ja, das plane ich mir auch ein.
Aber muss man sich richtig Zeit nehmen dafür, nicht?
Auf jeden Fall.
Das kann man nicht so zwischendurch machen.
Nein, genau, da muss ich ja zuerst wirklich viel Material sammeln. Es ist schon ein kreativer Prozess, der wirklich auch Ruhe braucht. Also ich muss mich eigentlich wirklich vollfüllen mit den verschiedenen Themen. Und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt habe ich so viel schon gesammelt, jetzt muss es auch mal raus und dann setze ich mich hin und schreibe einfach auf, was mir einfällt. Leider dann schon öfter auch in der Nacht, weil manchmal kommen dann gerade die Ideen, wenn es halt ruhig ist. Und das ist natürlich nicht immer einfach, weil dann muss ich doch in der Früh wieder aufstehen und unseren kleinen Sohn in den Kindergarten bringen. Also ja, aber ja, es ist dann ja immer auch nur eine Phase und irgendwann kommt man wieder mehr zur Ruhe und so. Lässt sich das machen.
Auch zwei Tätigkeiten, die irgendwie so völlig anders sind, weil beim Schreiben muss man sich eigentlich zurückziehen und muss für sich sein. Beim Schauspielern ist es eigentlich so, dass man dann doch vor den Leuten oder mit den Leuten zusammenarbeitet. Das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge, nicht? Oder ist es so, dass Sie eben auch beim Schreiben Kontakt mit anderen haben und auch über das Geschriebene gleich sprechen und das dann auch anpassen oder so? Oder müssen Sie sich da völlig verklausulieren einmal?
Da gibt es auch unterschiedliche Vorgangsweisen, also diese Komödie zum Beispiel, die ich auch mal geschrieben habe mit meiner Kollegin Tina Göbel, da haben wir wirklich aus dem Viertel heraus Dialoge gesammelt. Ich wohne da im Sonnenviertel, das war da noch ganz neu und da haben wir mit den Leuten eben Gespräche geführt oder einfach so nebenbei zugehört, wenn jemand was erzählt hat und uns das so halbwegs gemerkt. Und so dann eben wirklich diese Komödie geschrieben. Da war eben auch die Leichtigkeit gefragt und dass es wirklich wie aus dem Moment heraus ist. Aber wenn ich jetzt ein Thema wie Cassandra habe, dann muss ich ganz viel recherchieren. Was gab's da schon? Angefangen von Homer, Euripides, Goethe, alle, die da schon irgendwie was geschrieben haben drüber. Also diese ganzen mythologischen Geschichten, die ja schon da sind, das muss ich erst mal sammeln, muss dann das irgendwie sortieren, weil jeder erzählt es wieder ein bisschen anders. Auch Christa Wolf hat mich natürlich inspiriert. Und dann auch die Themen unserer Zeit, wie Sie schon angesprochen haben, sowas wie Klimawandel habe ich da eben ganz stark auch drinnen oder das Artensterben, was mir auch wichtig ist, dass man das thematisiert, wo wir einfach stehen mit unserer Welt. Und das war ja irgendwie auch dann so meine Idee, warum ich es jetzt unbedingt machen wollte, weil die Cassandra, also ich glaube, ich bin schon, wie ich 20 war, auf sie gestoßen und habe mir gedacht, okay, das ist wirklich eine faszinierende Frau. Warum gibt es da eigentlich so wenig über sie? Also es gibt ja auch gar kein Stück oder auch keine Oper, das sie wirklich als Heldin oder so zeigen würde. Ne? Und ich finde, sie ist so eine starke Frau und so weise in dem, was sie damals da gesehen hat, aber eben leider nicht so wahrgenommen wurde von den Mächtigen. Und da kann man halt wirklich die Parallele sehen, dass auch heute viele weise Menschen, wenn man jetzt an Jane Goodall zum Beispiel denkt, das schon lange sagen, was jetzt einfach schon wirklich brenzlig wird. Ne? Also jetzt langsam kapieren es ein bisschen mehr Leute, Gott sei Dank. Ich bin ja wirklich Optimistin und ja, glaube auch, dass wir das schaffen als Menschheit gesehen. Aber zwischendurch war ich auch schon ein bisschen verzweifelt. Auch meine Tochter hat mich dann wieder drauf gebracht, dass das jetzt einfach wirklich schon sehr ernst ist. Also da gibt's ja diese ganze Fridays for Future Bewegung, wo sie auch dabei war. Und ich finde das wirklich so wichtig, dass die jungen Leute da jetzt drauf aufmerksam machen. Und ich bewundere sie auch für diese Stärke, dass sie dann eben sagen, so, ich esse jetzt einfach kein Fleisch mehr, ja. Und da habe ich auch erstmal gestutzt, weil, ja, ich muss sagen, ich habe ja da auch einen interessanten Background mit meinen Eltern eben. Die waren auch schon, so kann man sagen, Vorausdenker, weil sie wollten wirklich damals auch schon ganz anders leben und haben eben auch kein Fleisch gegessen, also vegetarisch sich ernährt. Wir hatten nur Milchschafe. Sie sind aus Wien, wo sie studiert haben, rausgezogen aufs Land in die Südoststeiermark, haben dort einen kleinen Biobauernhof betrieben, was damals noch ganz neu war in den 80er Jahren, haben selber Sojabohnen angebaut. Wir haben selbst dann die Sojamilch da irgendwie mühsam herausgepresst. Das war wirklich irre viel Arbeit. Man muss ja auch erstmal das vom Feld einholen und dreschen und dann die Körner rausholen und so. Das mussten wir alles in Handarbeit machen. Es gab ja überhaupt noch keine Maschinen damals. Und natürlich haben alle gesagt, ihr seid ja verrückt, warum macht's denn das und so, ja? Und jetzt muss ich nur in den Supermarkt gehen und kaufe mir da das Backerl Sojamilch. Also das ist für mich echt so, wo ich dann ins Staunen gekommen bin, dass ich jetzt quasi durch meine Tochter wieder auf das aufmerksam gemacht wurde, was meine Eltern sich damals schon überlegt haben, wie sie ja auch halt jung waren und sich gedacht haben, was kann ich tun, um die Welt doch ein bisschen besser vielleicht zu machen. Ja? Und zwischendurch haben sie dann eben auch wieder total aufgegeben, weil es einfach so mühsam war. Ja? Also natürlich, also sie haben schon irgendwie halt auch versucht, diesen Weg weiterzugehen, aber es war so schwer einfach, weil die Menschen, die meisten einfach das noch gar nicht gesehen haben. Und mittlerweile weiß man aber eben, wenn man damals schon darauf gehört hätte, was die Wissenschaft ja schon wusste, da hätte man für heute schon viel vorbeugen können. Aber jetzt ist halt allerhöchste Zeit.
Sie haben ein total erfülltes Leben, so kommt mir das zumindest vor, weil Sie wirklich zu den glücklichen Menschen zählen, die eben das machen können, das sie lieben und das sie gern machen und sich auch wirklich so total entfalten können, dass sie wirklich alle Facetten ihrer Persönlichkeit da ausleben können. Und davon träumen ja viele, nur oft scheitert das daran an den wirtschaftlichen Bedingungen. Und ist es so, dass man jetzt als Künstlerin, kann man leben davon oder wie schaut das aus?
Ja, das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach. Deswegen wollte ich auch zuerst unbedingt so eine fixe Anstellung an einem großen Theater, weil da ist man dann abgesichert und das hatte ich dann ja auch einige Jahre und das ging auch ganz gut. Ich habe dann sogar noch nebenbei auch Drehtage gehabt, in Deutschland schon für WDR, ARD, ZDF, RTL, verschiedene Produktionen, auch Co-Produktionen. In Österreich auch wieder eine schöne Sissi-Verfilmung zum Beispiel mit Xaver Schwarzenberger oder für den ORF, so Serien wie Schlawiner oder Cop Stories, da war ich immer wieder mal wo dabei. Also ja, das ist sozusagen noch der sicherere Weg, dass man da eben in diesen größeren Produktionen oder an größeren Theatern als Schauspielerin angestellt dann meistens ja auch ist. Und das ist natürlich schon ja, von der Absicherung besser als diesen selbstständigen Weg, den ich dann gewählt habe. Aber ich habe ihn freiwillig gewählt und wie Sie sagen, ja, es ist schon gut, dem zu folgen, was einen erfüllt im Leben. Also glücklicherweise klappt's. Also ich kann davon leben und ja, mit den verschiedenen Standbeinen, die ich mir ja schon aufgebaut habe, geht's. Also man muss natürlich immer sich gut organisieren und ja, jetzt so einfach, wie wenn ich jetzt angestellt wäre und dann irgendwie bezahlten Urlaub habe und Weihnachtsgeld und so. Das habe ich natürlich alles nicht. Also ich muss halt immer schauen, wenn ich Urlaub machen will, dass ich das irgendwie einplanen kann. Ja, aber es klappt. Also jetzt konnte ich auch gerade wieder mit meiner Tochter nach London zum Beispiel. Also das ist schon sehr schön, wenn man dann auch mal sowas sich doch leisten kann und mal wieder was anderes anschauen und da auch wieder neue Ideen bekommen.
Sie wirken sehr entspannt. Ich habe ja einmal ein Interview gehört mit dem Simon Schwarz. Der spielt ja wahnsinnig viele Filme eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, an dem muss es eh gut gehen. Und dann war ich ganz verblüfft, weil er gesagt hat, er hat eigentlich ständig Existenzängste. Mhm. Weil er eben immer sich denkt, ja, vielleicht dann bleibt er doch, das kriegt man nicht so mit. Ein paar Monate ist gar nichts zum Drehen und so weiter. Das scheinen Sie aber gar nicht zu haben. Also Sie wirken eigentlich sehr locker. Sehe ich das falsch?
Also ich hatte schon einige Jahre, wo es ein bisschen zach war, muss ich sagen. Ja. Also gerade wie meine Tochter klein war und da war ich auch dann alleinerziehend, weil leider mit ihrem Vater die Beziehung dann gescheitert ist und das war wirklich sehr hart dann für mich. Und das ist halt, glaube ich, oft, dass wenn es einem persönlich nicht so gut geht, es dann oft leider auch beruflich gerade nicht so gut läuft, weil das leider irgendwie die Energie, die man dann so ausstrahlt, halt dann oft auch nicht so ideal ist vielleicht. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auf sich selbst da gut Acht zu geben, auch einfach zu schauen, was schaffe ich auch, also sich auch nicht zu viel vorzunehmen, ja, weil man muss zwischendurch auch irgendwo wieder entspannen, das ist ganz wichtig. Da bin ich zum Beispiel so froh, wenn ich einfach wieder mal aufs Land kann, einfach im Wald herumlaufen, die Natur, das gibt mir sehr, sehr viel.
Ich glaube, Sie könnten auch so als Coach arbeiten, gell, was Sie jetzt halt ein bisschen geraten, vor allem im Künstler, wie man das richtig macht, dass man eben ein gutes Leben führen kann, so offensichtlich, wie Sie das sehr schön hingekriegt haben. Ja, zum Abschluss jetzt noch unseren kurzen Fragebogen, den wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ah ja, ich habe immer gern Beatles gehört, das ist auf jeden Fall, also auch wenn es jetzt schon Klassiker sind, die Nummern, aber die kann ich immer wieder hören, das gibt mir einfach immer eine schöne Stimmung.
Und singen Sie auch selber solche Lieder, wie die Beatles auch?
Ja, ich singe dann lautstark mit beim Gemüseschneiden in der Küche. Ja. Ja, aber wir sind sicher ein bisschen auch inspiriert in diese Richtung. Ja, mein Mann mag auch die Beatles gerne.
Ja. Man macht ja auch diese Quadrophonie noch, nicht? Ja. Diese Vierkanaltechnik. Genau. Und das ist ja auch also aus der damaligen Zeit, richtig, damals entstanden, Ende der 60er Jahre. Und ja. Da sieht man schon, dass so eine Geistesverwandtschaft zu der Epoche ist.
Ja. Das stimmt.
Also, dass man da musikalisch irgendwie sich entwickelt hat daraus. Und gibt es einen Lieblingsfilm?
Ja, da muss ich jetzt auch ein bisschen zurück. Also da gibt es den Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Ja, den kenn ich auch. Und der ist so wunderschön, finde ich, hat so ein schönes Lebensgefühl, was sich da erzählt. Und auch die Musik ist wunderschön vom Jan Tiersen. Die habe ich dann auch immer am Klavier nachgespielt, weil das einfach auch so eine tolle Stimmung vermittelt.
Das stimmt, das ist so ein Film, wenn er vorbei ist, ist man direkt traurig, wenn man lieber länger im Film bleiben möchte, weil das so eine schöne Stimmung ist. Aber ist mir auch so gegangen. Und ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Ja, also Der kleine Prinz ist ein Buch, das ich immer wieder gelesen habe, aber das spiele ich ja jetzt inzwischen auf der Bühne, also gilt es nicht mehr so als Buch. Was mich als Kind schon so immer begeistert hat, ist die Ronja Räubertochter, also Astrid Lindgren, finde ich ganz, ganz toll. Aber auch Christine Nöstlinger hat mich immer sehr bestärkt, schon als Mädchen. Also da greife ich immer noch gern zurück auf diese Literatur auch.
So wird man eine starke Persönlichkeit, wenn man die richtige Kinderliteratur liest. Ja, genau. Und eine Speise, die Sie gerne essen?
Ja, ich esse irrsinnig gerne Salate. Also da kann bei mir auch alles dabei sein. Da gebe ich mir dann noch irgendwelche Nüsse rein oder auch mal Rosinen oder Apfelstücke. Eben, ja, das ist für mich dann wirklich schon eine Hauptmahlzeit. Aber Suppen sind auch sehr gut. Also zum Beispiel Kürbiscremesuppe liebe ich sehr.
Also Sie ernähren sich sehr gesund, wenn ich es so
mache. Ja. Ja, doch, versuche ich schon. Obwohl es sogar schon veganes Fastfood gibt, habe ich jetzt in London auch gegessen. Schmeckt mir auch zwischendurch mal so was ein bisschen Fettigeres, aber das muss ich nicht jeden Tag haben.
Und deine Lieblingsfarbe?
Rot mag ich sehr, sehr gerne.
Und ein bevorzugtes Lokal?
Also da, wo ich wohne, gleich gibt es das Urbans. Da gehe ich öfter hin. Das ist bei uns im Sonnenviertel sehr beliebt inzwischen auch und ja, das kann ich schon empfehlen.
Gibt es auch Vegetarisches dort zu essen.
Genau,
ja. Das ist wichtiger. Und es ist ja immer mehr im Trend. Und ein Urlaubsort, einen besonderen?
Sie? Ja, wo ich immer wieder mal bin, ist Rovin. Das ist wirklich eine sehr schöne Stadt und da auch in Kroatien kann man sich natürlich super entspannen.
Ja, es ist eine wunderschöne alte Stadt. Ja. Ich habe Grado gern, das ist ja ein bisschen.
War ich auch schon mal, ist auch sehr schön, auch da schön, die Gässchen.
Ja. Ja. Rovin ist, das hat schon was, das ist völlig richtig. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Auf jeden Fall Künstlerin, im Leben und im Beruf.
Das hat man jetzt wirklich gemerkt bei diesem Gespräch. Und haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, sich immer die Neugierde erhalten, finde ich ganz wichtig.
Und eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten?
Ja, was mich sehr freut, so wenn ich wirklich Neues in die Welt bringen kann, zum Beispiel so ein neues Theater im Sonnenwendviertel hatten wir schon mal so auf der Titelseite, das ist dann schon ein tolles Gefühl.
Dann wünsche ich Ihnen noch viele, viele Schlagzeilen und vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Danke auch.